Ja, von meiner Seite möchte ich auch euch ganz herzlich grüßen. Ich darf vertreten heute den Dietrich. Er hat geplant diesen Termin und wäre eigentlich heute hier und hat mich gebeten, herzukommen, weil er eben ins Krankenhaus musste zur Untersuchung. Wir hoffen, dass es ihm gut gehen wird und dass er noch in der Missionsarbeit weiter dienen kann. Der ist ja, früher hat er Krebs gehabt und hat somit auch immer wieder muss er Untersuchungen durchgehen und genau, deswegen darf ich ihn heute vertreten, aber ich durfte auch hier schon sein in der Jugend oder bei der Jugend und einfach so ein paar Möglichkeiten zu zeigen, was eine Jugend, wo sie teilnehmen kann an so Missionsarbeiten, die wir so tun dürfen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, das ist richtig, ich heiße Roman und bin 37 Jahre. Jetzt wollte ich unbedingt meine hübsche Familie zeigen in der Präsentation und es ist mir nicht gelungen. Irgendwie dachte ich, ich habe sie eingeblendet, wollte sie einblenden, aber es ist mir jetzt nicht gelungen. Aber ist nicht schlimm. Auf jeden Fall ist eine ganz hübsche Familie. Ich habe eine nette Frau und sie ist glücklich verheiratet. Ich natürlich auch. Und Gott hat uns reich beschenkt. Wir haben 4 Söhne und Peter hat mich schon gefragt, ich hab ja gar keinen russlanddeutschen Nachnamen, das ist richtig so, ich habe tatsächlich keinen russlanddeutschen Nachnamen, aber ich bin durch und durch ein Russlanddeutscher. Ich bin in Kasachstan geboren, 1984 und 89 sind meine Eltern ausgewandert und ich als 5-Jähriger bin natürlich mitgekommen und bin aber in Deutschland aufgewachsen und somit ist mir die Kultur dort sehr fremd irgendwo und zugleich aber doch sehr nah und ich war schon mehrmals in Kasachstan gewesen und habe auch Einsätze gemacht und Missionseinsätze. Ja, um jetzt zu erklären, warum ich keinen russlanddeutschen Nachnamen habe, ist kompliziert. Mein Opa ist auf jeden Fall in China aufgewachsen, in einer jüdischen Kolonie und der Name ist wahrscheinlich aus England, Gustson, ne, also ein skandinavischer Name. Und wir haben Ahnenforschung gemacht und wir haben 3 Blutgruppen in uns, also Slawisch, Turk und Finno-Ungrier. Und mein Opa ist aber kein Chinese, ist aber dort aufgewachsen und ich bin russlanddeutsch. Genau, so viel zu mir. Bin ein Kind Gottes und das ist das Größte und das ist das, was zählt. Meine Frau und ich, wir haben 4 Söhne, Simeon, die sind aber alle Juden, Simeon, Aviel, Benaja und Levi. Genau, wir haben, als ich in Israel war und ich war schon mehrmals und als wir dann dort beim Zoll und diese Papiere und dann gucken sie mich an und sagen, sind sie Jude? Ich sage, wieso? Ja, ihre Kinder. Wieso haben sie jüdische Namen? Und das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr die Namen liebe und auch die Bedeutung vor allem. Und Aviel ist so die Bedeutung, kennt in der Bibel El und Abi, das heißt, Gott ist mein Vater. Und als wir dann den Namen gehört haben, meine Frau sagt, wir müssen unseren zweiten Sohn so nennen, unbedingt. Das soll Aviel heißen, weil Gott ist unser Vater. Und das ist so, also viele Namen haben für uns eine Bedeutung, deswegen haben wir unsere Kinder auch so genannt. Ja. Ich bin Vollzeit angestellt bei der Bibelmission, darf Gott dienen, komme aber ursprünglich eigentlich aus dem tiefsten Süden, also aus dem Südbaden, aus dem Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland. Und bin aber seit einigen Jahren sind wir umgezogen nach Bayern. Ihr würdet jetzt sagen ins Ausland. Ja, das ist auch so, wir sind ins Ausland gezogen, weil da läuft alles anders wie sonst. Also, dass wir so sitzen dürfen, das ist alles verboten. Wir müssen mit FFP2-Masken sitzen. Nach wie vor und dürfen singen, aber nur mit Masken. Ja, Gott hat uns die Möglichkeit geschenkt zu dienen. Wir gehören dort auch direkt einer Gemeinde an. Er darf auch dienen in der Gemeinde als Prediger. Und einfach darüber staunen, dass Gott wirkt. Und wir erleben momentan solch einen Umbruch in der Gemeinde im positiven Sinne, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir immer wieder Taufen im Jahr durchführen, weil Menschen zum Glauben kommen und den Herrn Jesus kennenlernen. Wir sind mittlerweile eine internationale Gemeinde geworden oder gehen dorthin, weil wir unterschiedliche Volksgruppen haben und auch aus unterschiedlichen Konfessionen, wie aus dem Katholischen kommen, dann zum Glauben. Und das dürfen wir auch erleben. Das ist einfach schön, dass wir erleben dürfen bei uns in unserem Ort, in unserer Umgebung, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist wertvoll, weil ich sage immer, die Mission, die beginnt nie im Ausland, sondern die beginnt immer vor der Haustür. Und das erleben wir und das ist wunderbar mit unseren Hauskreisen. Wir haben 9 Hauskreise, wo wir dann einfach auch mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich kann einfach in keinem Hauskreis dabei sein, weil ich zeitlich das überhaupt nicht schaffe, aber wir haben Leiter, die das machen und da kommen Menschen, die sagen, zum Gottesdienst, lieber nicht. aber zum Hauskreis kommen die und lernen Jesus kennenlernen und treffen eine Entscheidung für ihn. Also es ist wunderbar, dass Gott wirkt und wir erleben das in Deutschland, dass Gott wirkt in unserer Gemeinde und erleben wir auch auf dem Missionsfeld, dass Gott wirkt. Und ich könnte heute euch stundenlang erzählen, was Gott so auf dem Missionsfeld tut, aber ich werde mich natürlich beschränken. Was wir feststellen ist, dass Gott ist am Wirken und unser Fazit aus diesen 1,5 Jahren, 2 Jahren Corona schon bald, unser Fazit ist, dass Gott ist nicht eingeschränkt. Gott hat keinen Abstand, Gott hat keine Einschränkungen, Gott hat keinen Lockdown, sondern alles, und das ist wirklich so, alles war das Gegenteil. Wie in allen Bereichen, wie in finanziellen Bereichen, wie es ist regelrecht explodiert, was auf dem Missionsfeld passiert ist, im positiven Sinne. Das, aber dazu ein bisschen später. Jetzt, ihr merkt schon, ich fange an, schon viel zu erzählen. Okay, vielleicht bringe ich hier nicht mit dem einen Bild, was euch vielleicht auch bekannt ist, das letzte Abendmahl von Jesus, wo er das Abendmahl eigentlich eingeführt hat und mit den Jüngern das Passa gefeiert hat und denen auch gezeigt hat, was er auf ihn zukommt und was auf die Jünger zukommt. Und da ist auch ein Judas dabei, der ihn dann auch verraten hat. Übrigens ein theologischer Gedanke hier, Judas war auch dabei. War er würdig? Wahrscheinlich nicht. Aber er war dabei. Sehr interessant. Einfach nur so nebenbei. Auf jeden Fall war er dabei und dann ging er raus in die Nacht und hat Jesus dann auch verraten. Petrus war dabei und die Jünger waren dabei. Und wisst ihr, was am Ende der Evangelien beschrieben wird von den Jüngern? Diese Jünger, die da sitzen, das sind Jünger, die voller Angst sind. Das sind Jünger, die Zweifler waren. Die, wo Jesus auferstanden ist, wo sie zu Maria gesagt haben und zu den anderen Frauen, was erzählt ihr uns? Es ist ein Märchen, wir glauben daran nicht. Und sie haben gezweifelt. Die eigenen Brüder haben an Jesus gezweifelt. Und nicht glauben können. Und später sehen wir, was mit ihnen passiert ist. Aber das ist so die kleine Schar fast, die noch geblieben sind. Davor sind sehr viele Jünger gegangen. Sehr viele, hunderte von Jüngern sind einfach gegangen, weil die nicht mehr mit Jesus mitgehen wollten. Und Jesus sagte zu den 12, wollt ihr auch gehen? Und die sind geblieben. Und so, und diese Jünger versammelt Jesus. Und aus diesen Jüngern baut er die Gemeinde oder beginnt die Zeit der Gemeinde, wo Jesus gewirkt hat durch diese Menschen. Aber dazu etwas später. Behaltet dieses Bild im Gedächtnis. Am Ende werde ich das nochmal auflösen. Ja, und wie dürfen wir als Missionswerk heute wirken? Wie dürfen wir diesen Ruf, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, wie dürfen wir ihn weiterführen? Wie machen wir das? Und wir dürfen als Missionswerk, und so sehen wir auch uns als Missionswerk, wir sehen uns als eine Brücke zwischen Gemeinden. Das heißt, wir arbeiten mit für und durch Gemeinden. Das bedeutet, die Gemeinde zum Beispiel, wie ihr hier vor Ort, wir möchten euch dienen. Unsere Aufgabe ist, euch zu dienen, das Wissen, was wir haben, das Know-how und die Kontakte. Und wir haben sehr, sehr viele Kontakte, international wie im Westen, so auch in den Osten. Sehr, sehr viele Kontakte mit vielen Gemeinden. Und wir arbeiten auf dem Missionsfeld immer mit einer Gemeinde. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind leider so, es geht einfach nicht anders. Es sind ein paar einzelne Ausnahmen, wo es nicht möglich ist. Und da versuchen wir trotzdem, mit den Kontakt mit Gemeinden aufzubauen. Gerade zum Beispiel Pakistan ist so ein Fall. Es ist nicht so einfach, da sind nur ein paar Prozent Christen. Und in dem Dorf, wo wir dann das Kinderheim aufbauen, dabei sind, es aufzubauen oder sind fast fertig. Wir haben teils schon eingeweiht und machen jetzt so ein paar Arbeiten fertig. Da ist die Gemeinde dermaßen liberal. Da müssen wir die Gemeinde neu evangelisieren. Da wird geraucht, alles Mögliche gehurt und alles Mögliche. Unvorstellbar. So, und die Gemeinde muss eigentlich erleben, was es bedeutet, die Freiheit in Christus. Und so arbeiten wir parallel, aber unser Fokus ist Kinder. Die Kinder aus ihrer Not rauszuholen, die Kinder aus ihrer Versklavung rauszuholen, die Eltern aus der Versklavung rauszuholen, aber hauptsächlich Kinder. Aber wir müssen parallel mit Gemeinden arbeiten. Und da ist es nicht ganz möglich. Aber sonst arbeiten wir, kann man sagen, zu 99% mit Gemeinden aufs Missionsfeld. Unsere Aufgabe ist es, die Gemeinde auf dem Missionsfeld zu unterstützen und zu sagen, ihr macht die Missionsarbeit. Und wir als Missionswerk, wir sehen uns als diejenigen, die euch unterstützen. Wir wollen eure Arbeit unterstützen. Wir wollen den Dienst, den ihr tut, wollen wir unterstützen. Und wir wollen hier im Westen, wir arbeiten in England, wir arbeiten in Irland, in USA, in Kanada, in Paraguay und auch sehr verstärkt in Deutschland und in der Schweiz, aber meistens in Deutschland mit Gemeinden. Und laden Gemeinden ein, sich an diesem Dienst sich zu beteiligen, mit aufs Missionsfeld zu gehen und diesen Dienst zu erweitern und zu verbessern und den Geschwistern vor Ort zu helfen. Und zugleich, und das ist das Wunderbare, und das ist meine persönliche Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wenn wir gehen, und das ist meine Erfahrung, ich war sehr oft im Missionsfeld, und als junger Christ bin ich dann aufs Missionsfeld gegangen und dachte, ja gut, ich werde ja was machen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, den armen Menschen zu helfen. Aber wisst ihr, dass ich verändert wurde? Meine Einstellung hat sich verändert. Und als Jugendleiter, ich war 10 Jahre in der Jugendarbeit, ich habe sehr stark die Jugend versucht zu prägen, ins Ausland zu gehen. Leider ist es mir nicht so gelungen, weil letztendlich muss die Jugend darauf reagieren. Aber ich habe gesagt, Leute, geht aufs Missionsfeld. Macht das, weil ihr werdet merken, wie euer Leben sich verändern wird. Eure Einstellung zum Geld, eure Einstellung zum Leben, eure Einstellung zum Luxus, auch wenn wir den Luxus als Geschenk sehen, auch wir als Familie sehen das als Geschenk von Gott und wir dürfen es genießen. Und wenn einer einen Riesenwille hat und von Gott geschenkt ist, ja und Amen, wunderbar. Aber der Umgang damit und das Herz und die Einstellung, das ist eine ganz andere Sache. Und das hat mich sehr stark geprägt als junger Christ und auch einfach von dem, was Gott mir geschenkt hat, abzugeben. Und wisst ihr, meine persönliche Erfahrung, ich habe nie gerechnet, wie viel Gott mir zurückgegeben hat. Aber definitiv, weit über mehr als das, was ich abgegeben habe. Viel, viel mehr. Und manchmal gar nicht im Finanziellen, aber auch im Finanziellen enorm viel einfach abgegeben. Ich habe darüber gestaunt. Mir ist manchmal, wie sagt man diesen richtigen Ausdruck? Mir fällt das jetzt dieser Spruch nicht. Ich habe einfach gestaunt. So, Gott, was machst du? Wieso schenkst du so viel Geld? Woher hast du das? Und ich nehme das an. Vielen Dank. Sehr gerne, bitteschön. Und dann gib uns Gott und wir dürfen es weitergeben. Und wisst ihr, ich merke jedes Jahr, merke ich immer wieder diese Verantwortung. Und wir sind keine Millionäre, nicht, dass ihr denkt, dass wir super reich sind. Das Wenige, was wir haben, das dürfen wir teilen. Und für einen ist es natürlich wenig, für den anderen ist es aber sehr viel. Und das ist ein Geschenk Gottes, einfach weiterzugeben. Und wir merken, wie Gott daraus was tut. Ja, unser Ziel ist, und wir haben Missionswerk ist aufgebaut in 3 Bereiche. Einmal der Bereich der Evangelisation, der Bereich der Diakonie und der Schulung. Und alles ist miteinander verkoppelt oder miteinander verbunden. Das heißt, unser Ziel ist, die Gemeinde in allen Bereichen zu unterstützen, die Missionsarbeit. Wie gesagt, mir wird es nicht ausreichen, um das zu erklären, aber wir arbeiten so, dass die Gemeinde zum Beispiel ein Hoffnungszentrum hat. Eine Gemeinde wird aufgebaut, das heißt, es wird ein Gebäude gebaut. Wir arbeiten nur mit Gemeinden, die missionarisch ausgerichtet sind. Das heißt, es gibt Gemeinden, die introvertiert sind und da sagen wir, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass eine Gemeinde missionarisch tätig ist. Das heißt, mit den Sponsoren, mit denen wir auch arbeiten, mit anderen Missionswerken und auch Sponsoren oder auch Stiftungen, die haben eine ganz klare Ausrichtung. Sie sagen auch vor, wir möchten eine Gemeinde unterstützen, die eine Vision hat, die eine Ausrichtung hat, die ganz klar sagt, wir möchten Menschen mit dem Evangelium erreichen und solche Gemeinden unterstützen. Weil es gibt auch andere Gemeinden, die nur in sich investieren und überhaupt nicht nach außen gehen. Und unser Ziel ist, missionarisch zu sein und auch die Gemeinden in diesem zu unterstützen. Und dazu geben wir die Möglichkeit, eben Schulungsbereich, das heißt die Möglichkeit, dass sie auch lernen dürfen, dass sie mit Menschen in Kontakt kommen, wie zum Beispiel in meinem Gefängnis. Wo Leute sitzen im Gefängnis, die Gemeinde geht in dieses Gefängnis, spricht mit den Gefangenen, gibt ihnen Material, das sie lernen können. Sie kommen zum Glauben. In den 25 Jahren sind 300 Insasser zum Glauben gekommen. Und das waren Mörder, mehrfache Mörder. Und die sind zum Glauben gekommen. Und im Gefängnis in Sibirien, Russland, wurde Abendmahl Taufe durchgeführt. Und das ist alles möglich, weil Gott da am Wirken ist. Und wir sagen, wir wollen die Gemeinde ausrüsten, dass sie in dieses Gefängnis gehen, dass sie die Menschen besuchen, dass sie denen das Evangelium weitergeben. Zugleich der diakonische Bereich, weil oft viel Armut dabei ist, dass wir Kinder unterstützen, dass ein Kinderheim aufgebaut wird, direkt neben der Gemeinde zum Beispiel, und wo Gemeindemitglieder mit aktiv dabei sind. Und so sind es 120 Missionare, die wir unterstützen dürfen, genauso auch mit dem evangelistischen Bereich, dass denen auch Literatur gegeben wird, dass sie die Literatur nehmen als Gemeinde und weitere Menschen erreichen mit dem Evangelium. Das heißt, sie werden ausgerüstet. Einfach zu Verständnis. Unser Ziel ist es, mit und für und durch Gemeinden zu arbeiten. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Bereich, wo wir hauptsächlich tätig sind. Und das verändert sich tatsächlich stärker und stärker. Ich habe schon meinen Leiter gesagt, also wir müssen das Bild aktualisieren. Es ist nicht mehr aktuell. Und es ist gut so, dass es nicht aktuell ist. Also das heißt, es geht auch nach unten in die Türkei. Dürfen wir schon einige Projekte, wir durften dort schon einige Kirchen bauen und uns werden Kirchen angeboten, die schon hunderte von Jahren alt sind, wo die Liederbücher verstaubt sind, alles abgeschlossen ist, aber ein wirklich historisches Gebäude, die abgegeben werden. Sagen, macht was daraus, wir können damit nichts anfangen. Und das ist einfach genial. Also kommt auf mich zu, ich werde ein bisschen mehr erzählen. Und zugleich in Israel, Gemeinden unterstützen in Israel und da sind auch Missionare aus Deutschland, die dann auch dorthin sind oder eben Pakistan oder Rumänien ist jetzt verstärkt und sehr stark erleben wir in Zentralasien und da möchte ich auch euch ein paar Sachen erzählen. Vielleicht ganz kurz, Peter, ich war jetzt mir nicht sicher, an der Weihnachtspäckchenaktion habt ihr euch beteiligt? Also das heißt, diese Päckchen packen, da wart ihr dabei, gell? Ich war mir nicht ganz sicher, ich habe es im Datenbank nicht nachgeschaut, wie viele Gepäck gepackt habt, aber vielleicht wisst ihr das. Jugend, wisst ihr, wie viele ihr dieses Jahr gepackt habt? Also letztes Jahr? Ich hätte reinschauen sollen, aber ich habe jetzt nicht dran gedacht. Als Gemeinde, ja. Aber ihr wart auf jeden Fall dabei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, das ist nicht Hauptbereich, was ich heute, weil ich möchte euch heute mehr über Usbekistan erzählen, aber ich möchte euch hiermit ein paar Bilder zeigen, dass diese Päckchen, die ihr gepackt habt, wo ich mitbeteiligt habe, und ich erzähle euch, wie man, wenn ihr zum Beispiel 100 Päckchen gepackt habt, ich erzähle euch, wie man 200, 300 Päckchen packen kann, ohne viel finanziellen Aufwand. Das ist alles möglich. Es gibt ein paar Tricks, die man anwenden kann, um mehr Päckchen zu packen. Wir haben mit 12 Personen 120 Päckchen gepackt. Das ist möglich. Und ohne großen finanziellen Aufwand. Wir haben halt einfach andere packen lassen. Das funktioniert. Aber ich erzähle euch, wie das funktioniert. Ja, dieses Jahr durften wir das erleben. Ich glaube, 5000 Päckchen ungefähr sind mehr entstanden, nur durch diese Supermarktaktion, nennt sie sich. Aber sehr gerne dazu später. Oder wenn wir konkret Fragen haben. Ja, Päckchen sind in verschiedene Länder angekommen, hauptsächlich oder überwiegend Osteuropa, eben Moldawien, Weißrussland, Rumänien, dann Ukraine. Und wir leben jedes Mal in diese Supermarkt- oder diese Weihnachtspäckchenaktion, das ist für uns das Werkzeug. Und hier auch, wir unterstützen Gemeinden. Die Päckchen werden an die Gemeinden verteilt, an Hoffnungszentren verteilt, und die verteilen das dann an die Kinder. Und immer die Jahre davor haben wir die Möglichkeit gehabt, in diesem Stil Kinder zu versammeln und denen die Päckchen weiterzugeben. Corona kam und wir haben nicht mehr die Möglichkeit. Auch in den Ländern wurde vieles geschlossen und auch die Gruppen aus Deutschland konnten nicht hinfahren. Also sonst sind wir, das Jahr 2019 zum Beispiel, waren wir knapp 110 Personen aus Deutschland, die dann hingefahren sind und sich beteiligt haben an so einer Weihnachtspäckchenaktion. Also dieses Jahr wurde das nicht möglich und so haben wir nur ein paar Mitarbeiter von uns geschickt. Und das ist das Gute daran, so eine Corona macht es möglich und verschließt alles. So, und was macht jetzt die Gemeinde? Die Gemeinde vor Ort war jetzt gefragt, okay, was machen wir? Weil immer haben wir den Raum den Gruppen gegeben, dass sie die Möglichkeit haben, aus Deutschland den Dienst zu tun. Jetzt sind sie nicht da, jetzt müssen sie aktiv werden. Und das war gut so. Weil die haben ja bewusst uns den Raum gegeben, dabei zu sein. Die haben das alles organisiert und wir haben uns beteiligt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, oder die Gemeinde von Haus zu Haus zu gehen, von Familie zu Familie gehen und in unterschiedlichen Umständen, das ist kein Stall, das ist ein Wohngebiet, ein Wohnraum, wo sie leben. Und ich war in Familien gewesen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte dort nicht es ertragen. Vom Geruch her, von allem. Das war die schlimmsten Zustände, was man so in den Familien erlebt. Und wenn sie dann hier in den Gottesdienst kommen, dann sieht man das nicht so. Und zu Hause sieht man, wie sie leben. Ja, und jetzt haben wir letztes Jahr Überschuss an Päckchen gehabt. Was meint ihr, was haben wir damit gemacht? Für dieses Jahr gelagert? Natürlich nicht. Was sollen wir damit machen? Wir haben ja zu viel Päckchen. Alle LKWs sind weg, alles ist organisiert, wir haben zu viel Päckchen. Was machen wir damit? Und das ist so genial. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dieses Jahr nach Griechenland in das Flüchtlingsheim diese Päckchen zu bringen. Und so durften wir damit Somalia, Afghanen, Syrer, Algerier und so weiter mit dem Evangelium erreichen. Kinder aus armen Familien, aus Afrika, aus Afghanistan mit dem Evangelium erreichen. Diese Päckchen haben, und unser Ziel war es, dass jedes Päckchen eine kleine Bibel dabei hat, dass sie die Botschaft von Jesus Christus lesen können, in ihrer Sprache. Und genauso auch die Afghanen in Farsi, dass sie die Sprache lesen können. In Rumänien in Rumänisch, in Russland auf Russisch. Unser Ziel war es, jedes Päckchen soll dieses Evangelium tragen. Weil wir packen das ja nicht rein, wir dürfen das hier nicht. Und so geben wir das mit. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, eigentlich sogar über das Mittelmeer hinauszugehen und die Weihnachtspäckchen weiterzugeben. Also ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel mehr Päckchen haben und somit auch noch mehr solche Flüchtlingscamp besuchen können. Da besteht die Möglichkeit, das sind Leute, Missionare, mit denen wir zusammenarbeiten, die dort dabei sind, die dort leben und die dort die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick bei dieser Familie, ich werde es kurz kürzer machen. Diese zwei Jungs, wir kamen ins Haus, Alkohol, die Frau war betrunken, überall lagen Flaschen und diese zwei Jungs, dementsprechend waren sie auch recht verwahrlost gewesen. Und als wir denen ins Haus gekommen sind, wir haben denen das Evangelium erzählt und dann haben wir dieses Päckchen weitergegeben, was ihr uns mitgegeben habt, was die Gemeinden hier mitgegeben haben. Und so als sie das Päckchen genommen haben, was meint ihr, was war die Reaktion? Die haben sich gefreut, zugleich waren sie irritiert. Wisst ihr warum? Sie haben noch nie ein Päckchen in ihrer Hand gehalten. Sie haben noch nie ein Geschenk in ihrer Hand gehalten. Und sie waren damit regelrecht überfordert. Die wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Sie haben es auf den Tisch gestellt und dann haben unsere Mitarbeiter gemerkt, oh, irgendwie wissen sie nicht, wie man damit umgeht. Und dann haben sie gesagt, ihr dürft auspacken. Und dann fingen sie an, das auseinanderzureißen, also dieses Packpapier. und haben dann auch sich darüber riesig gefreut, so ein Geschenk in ihrer Hand zu halten, zum ersten Mal. Und ihr habt es möglich gemacht, dass sie dort eine Freude erlebt haben und das Evangelium in diesen verwahrlosten Familien, in diesen alleinerziehenden Müttern, in diesen Häusern, wo alles verkauft wird, um Hauptsache eine Flasche Alkohol zu bekommen. Alles wird verkauft. Und wir wissen nicht, ob die Mutter den Jungs was weggenommen hat und es verkauft hat. Wir wissen es nicht, aber es ist auch nicht unsere Sache. Unser Ziel ist es, in die Familien hineinzukommen und denen das Evangelium weiterzugeben. Jetzt müsste Ton angehen. Also ich habe jetzt nur einmal geklickt, nach deiner Anweisung. So, in dieser Zeit, wo kann ich was trinken? Da.
Aufgeregte Kinder, strahlende Augen und ein dankbares Lächeln. Die Weihnachtsfreude erreichte in diesem Jahr 26.555 Kinder. Viele dieser Kinder konnten wir zu Hause besuchen und sehen, in welchen oftmals schwierigen Umständen sie leben. Mit jedem Weihnachtspäckchen kam die Weihnachtsbotschaft zu groß und klein, eine Botschaft, die verändert. Du hast dir Zeit genommen und ein Päckchen mit Liebe gefüllt. Dadurch wurde diese Aktion möglich. Danke, dass du dabei warst.
Ja, hier möchte ich euch auch einfach Danke sagen. Und wisst ihr, und hier ist der Beweis, trotz Corona haben wir 5000 Päckchen mehr gesammelt, wie das Jahr davor. Wir haben daran nicht geglaubt, wirklich. Das waren ein paar einzelne Mitarbeiter, die geglaubt haben, es werden viel mehr Päckchen sein. Wir haben 5000 Päckchen mehr gepackt. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch mitbeteiligt habt. Es ist ein Wunder. Wenn alles zu ist, Lockdown, wir waren ja kurz vorm Lockdown und die Geschäfte wurden zugemacht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, du kommst in kein Geschäft rein und nicht vernünftig. Viele Leute sitzen in Häusern. Ich habe das ja selbst erlebt, wir waren positiv getestet. Und du bist 2 Wochen auf Leute angewiesen. Wir haben Einkaufszettel geschrieben, den gegeben, die haben für uns eingekauft. Das könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt. Also das ist total spannend. Und in dieser Zeit müssen wir Päckchen sammeln. Und wie machen wir das? Wir haben nie daran geglaubt, dass so viel Päckchen, also die wenigsten, ich habe auch nicht daran geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Und plötzlich 5000 Päckchen mehr. Und das ist so genial. Da ist Gott am Wirken und so viele Gemeinden. Und wisst ihr, was wir heute erleben? Und das ist, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber wir haben so viele Absagen für Jugendgruppen, wie sagt man, Absagen erteilt oder wie sagt man, keine Ahnung. Also, weil die Jugendgruppen regelrecht uns die Bude einrennen, sagt man. Ja, ich hab nur beschränkte Zeit von Einsätzen, aber dieses Jahr haben 4 Einsätze, muss ich absagen. Und eine Jugend nach der anderen melden sich, wir würden gerne, wir haben 11 Personen, wir würden gerne kommen, wir haben 10 Personen, wir würden gerne kommen. Ich sage, Leute, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich schaffe das nicht. Ich bin komplett hier oben belegt, ich kann das nicht. Das heißt, irgendwas passiert da in den Gemeinden. Ich weiß es nicht, aber Corona hat irgendwas ausgelöst. Übrigens, in Pakistan, wir haben gezählt, gerechnet, so grob gerechnet, durften wir die Arbeit innerhalb eines Monats, den Kontakt von Personen, innerhalb eines Monats durften wir abdecken, was wir eigentlich 10 Jahre gebraucht hätten. Das war so ungefähr die Rechnung. Das bedeutet, wir haben eine Hungersnot passiert. Durch Lockdown hat man alles zugemacht und die Leute sind regelrecht, die haben die Städte verlassen. Das ist Massenwanderung in Indien, ganz furchtbar. Die Leute sind aus den Städten geflohen. Und das sind ja Tagelöhne, das heißt, sie leben von heute auf morgen. Und so, dann haben wir in April aufgerufen zur Spende, um den Menschen zu helfen. Und wir haben tonnenweise, LKW-weise Reis und Bohnen und alles Mögliche gekauft. Und so, und wir haben gerechnet, so ungefähr, was wir in Zeit brauchen, Missionar, um diese Familien zu erreichen. Muslimische Familien, komplett zu, schwarz, so. Da sind die Frauen dort, da sind die Umstände in Pakistan. Die Christen werden dort ermordet für den Glauben. Das ist Pakistan. So, und Gott öffnet uns die Türen. 700 Familien innerhalb von ein paar Wochen durften wir erreichen. Und wir haben gesagt, also eigentlich brauchen wir 10 Jahre dafür, um diese Arbeit innerhalb. Und unser Missionar war damit völlig überfordert. Er sagt, ich schaffe das nicht. Aber Gott hat so viel bewegt und Gemeinden hier in Deutschland haben so viel gesagt, wir wollen euch unterstützen, damit ihr diesen Pakistanier helft. Und wir haben die Möglichkeit, durch diesen Dienst diese Menschen zu erreichen. Die stehen Schlange vor der Tür. Und der Missionar wird ständig angeklopft und kommen und wollen mit ihm reden, wollen etwas mitnehmen. Das ist ja klar. Wir wollen denen auch was weitergeben. Also nebenbei, Pakistan ist so viel passiert in dem letzten Jahr, das ist erstaunlich. Trotz Corona haben wir ein Hoffnungszentrum, also ein Kinderheim aufbauen können und auch dieses Jahr einweihen. Wenn jemand Interesse hat, kann ich dann gerne einen Link geben, wo ihr euch dann in einen Kanal eintreten könnt und dann könnt ihr die ganze Information erleben, könnt ihr dann die ganze Videoaufnahme erleben oder ansehen. Es ist total spannend, also ich tue jedes Mal anschauen, weil ich total spannend finde, was in Pakistan momentan passiert. Aber ich möchte euch mitnehmen in das Land Usbekistan. Wer von euch kommt aus Zentralasien? Streckt mal die Hand. Wie sagt man so, Naschinski kenne ich das so, diesen Ausdruck. Das sind doch so ein paar Leute aus Zentralasien, der Rest, woher kommt ihr eigentlich? Seid ihr hier geboren? Jim Kent, das ist auch irgendwo aus Zentralasien. Ich glaube, das ist Usbekistan oder Tadschikistan. Ah, okay. Also so gut kenne ich mich nicht aus. Ich komme aus Kasachstan, als ein kleines Kind. Und so gut kenne ich mich da nicht aus. Das ist Kasachstan, genau. Vielen Dank. Almaty war ich, ne? Das ist auch dort in die Richtung, genau. Usbekistan ist das Nachbarland. Und so Gott will, mein großes Ziel ist, nach Usbekistan zu fahren. Also bis jetzt, durch Corona wollte ich nach Tadschikistan, hätte es dann verbunden mit Usbekistan, ist nicht möglich geworden. Ich hoffe, dass nächstes Jahr, Peter, vielleicht kommst du einfach mit nach Usbekistan nächstes Jahr, weil ich würde gerne so ein paar Älteste mitnehmen nach Tadschikistan, Usbekistan, um einfach die Missionsarbeit, ich persönlich auch, ich kenne die Mitarbeiter nicht alle, aber ein Teil, die auch hier in Deutschland waren, aber ich persönlich selber möchte gerne diese Arbeit sehen, es ist auch erleben. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich durfte in über 30 Ländern sein. Und das ist, ich kann einfach sagen, es ist ein Unterschied, wenn du in einem anderen Land bist und das erlebst, es riechst, es schmeckst und alles ist speziell und alles anders. Okay. Usbekistan ist ein Land, das zwei Bilder hat. Und wenn du in Usbekistan googelst im Internet, dann wirst du eher was Hübsches und Schönes sehen, schöne Bauten. Und ich meine, die Geschichte, das sind tausende von Jahren. Usbekistan hat eine Geschichte. Usbekistan, da ist stark der Islam etabliert. Die haben eine Geschichte, die haben Prachten. Das ist so ganz für Usbekistan klassisch. Also verschiedene Bauten, eben auch natürlich eine Moschee, im großen Format. Samarkand ist das. Und natürlich ist der Islam dort sehr stark. Und wenn jemand von euch bekannt ist, Open Doors, tut ihr das, hat einen Weltverfolgungsindex. Und Usbekistan rutscht jedes Jahr immer weiter weg von diesen, also letztes Jahr war das 18, dieses Jahr ist es schon Platz 21. Es liegt daran, dass sich der Präsident gewechselt hat und das Land öffnet sich. Aber die Jahre davor lebten die Christen im Untergrund. Und wir haben Gemeinden, mit denen wir in Kontakt sind, die in Garagen sich versammeln, das ist ein Gemeindehaus, und dort treffen sie sich, weil sie nicht die Möglichkeit haben, offen zu leben. Und manche sind im Untergrund. Ich kenne Mitarbeiter, ich weiß, dass sie dort sind, aber ich habe keinen direkten Kontakt mit ihnen, weil sie überhaupt nirgendwo sich zeigen oder auch in keinen Social Media, nirgendwo sind die unterwegs, weil die einfach auch Angst haben. Aber das Land öffnet sich, das Land ist internationaler geworden, das Land hat auch die Gesetzlichkeit geändert, was auch den Christen betrifft. Aber der Islam ist dort Vorherrschaft, dort sind auch starke islamische Gruppierungen, das sind auch der Zentralasien, ich meine, das spricht für sich. Und zugleich ist aber auch das Land auch ein armes Land. Und man sieht ein paar schöne Bauten, aber man sieht auch solche Bilder. Das sind Plattenbauten und da sind weder Fenster, weder Türen noch irgendwelche, sogar die Kupferkabel werden ausgebaut. Das heißt, man zieht um, ne? Normalerweise, wir kennen ja Kaution zahlen, zahlst du dann 2000 Euro und wenn du Kupferkabel mitnimmst aus den Wänden, dann kriegst du die 2000 Euro nicht. Ne? Du kriegst keine Kaution zurück. Hier wird alles mitgenommen, alles. Ich meine, warum nimmt man Türen mit? Wisst ihr, warum man Türen mitnimmt? Man kann ja nicht viel an. Brennholz, ganz einfach. Und das sind die Umstände. Das sind die Umstände in Usbekistan, die haben halt nichts. Und die haben die Türen mitgenommen, um ein bisschen Brennmaterial zu haben oder ein bisschen zu verkaufen, um damit ein bisschen Geld zu machen. Und so sind viele Plattenbauten, die so leer stehen, ohne Fenster, ohne Türen, ohne Elektrik, weil einfach das alles mitgenommen wurde. Und auch Angren ist eine Stadt, wir sagen, es ist eine tote Stadt. Angren ist eine tote Stadt, wo Menschen leben, wo alles zerfallen ist. In den 90er Jahren ist ja komplett nicht viel geblieben. Viele Menschen sind ausgewandert, aber in den Jahren merkt man, dass viele auch wieder zurückkommen nach Usbekistan. Viele sind nach Russland ausgewandert und kommen auch viele auch zurück. Was auch viele Kinder erleben, dass ihre Eltern ins Ausland gehen und lassen ihre Kinder zurück bei ihren Oma und Opas und leben allein. Und natürlich liegt es auch auf der Hand, dass diese Familien auch oft kaputt gehen, dass diese Familien zerstört werden, weil die dann eben einen anderen Partner kennenlernen oder sonst irgendwie. Und so bleiben die Kinder oft auf der Straße oder bei Omas und Opas oder werden kriminell, neigen zu Drogen und Alkoholismus. Die Armut ist dort auch sehr groß, gerade bei den Kindern. Und in Angren ist eine Stadt, die tot ist, oder eine tote Stadt, eine Stadt, die ausstirbt, wo Menschen nicht dort leben. Und dort leben aber auch Kinder. Dort gibt es eine Gemeinde in Angren und die wollen wir unterstützen und haben dieses Jahr sehr stark als Fokus gesetzt, diese Gemeinde dort zu unterstützen, die Menschen dort zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel eine Gulmira, die dort lebt und sie hat sich das als Aufgabe gesehen oder sieht es ihre Aufgabe, diese Kinder, denen zu begegnen, sie mit dem Evangelium zu erreichen und denen in ihrer Not zu helfen. Und so geht sie, begegnet sie verschiedenen Kindern. Kindern, die zum Beispiel auf der Straße leben oder Kinder mit Kinderlähmungen, die eine Behinderung haben, die von ihren Eltern verlassen werden. Die leben auf der Straße und sie holt sie, sie hilft ihnen und hilft auch in ihrer Behandlung. Oder zum Beispiel ein Junge geht, weil er nicht kein Brennmaterial hatte, hat er gedacht, jetzt hole ich mir das. Und da war ein Zug da und dann ist er auf den Zug aufgesprungen, hat sich ein bisschen Kohle mitnehmen wollen. Und der Zug ist losgefahren, hat ihm das Bein abgerissen. So, und wer von diesen Kindern hat eine Chance auf irgendwelche Prothese, wenn sie überhaupt kein Geld haben? Und das sind diese Umstände in diesen Ländern, wo überwiegend Kinder am Leiden sind. Die Kinder werden alleine gelassen. Die Väter und Mütter sind oft ausgewandert auf Arbeitssuche und lassen diese armen Kinder zurück. Ja, und Gulmira hat sich das als Aufgabe gesehen, diese Kinder zu erreichen. Die Gemeinde, die hier ist, wir sehen hier auf dem Bild, funktioniert das? Auf dem Bild hier links oben, das ist der vordere Bereich der Gemeinde. Und die haben noch einen Hinterhof in der Gemeinde. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr diese Gemeinde unterstützen, denn die Gemeinde ist eine aktive Gemeinde, ist eine usbekische Gemeinde. Und wir merken, dass die Usbeken, sie haben eine starke Vision. Wisst ihr, was ihre Vision ist? Usbeken erreichen Usbeken. Sie wollen ihre Leute erreichen. Die slawischen Gemeinden, die dort sind, oder slawische Leute sind eher im Hintergrund, aber die Usbeken, das sind die Proaktiven, das sind diejenigen, die rausgehen, die sagen, wir wollen. Und das ist eine Jugend, die sehr aktiv ist. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen der Gemeinde helfen, dass sie noch mehr ihren Dienst ausweiten. Und so war der Plan gewesen, dass man dort dieses Jahr, so jetzt funktioniert es nicht. Ja, genau, okay, ein Bild nach vorne, genau, da können wir weiter, hier waren wir. Genau, und hier in dem hinteren Bereich haben wir gesagt, wir wollen hier die Gemeinde erweitern. Das heißt, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Gemeinde ist vor Ort und ein Hoffnungszentrum ist vor Ort. Das heißt, eine Gemeinde bekommt ein Instrument, das heißt, die Kinder, dass sie dort Tagesstätte, kann man so sich vorstellen, die bekommen auch dort Mahlzeit, je nachdem, in welchem Land wird das unterschiedlich gehandhabt. Auf jeden Fall, die Kinder haben dann die Möglichkeit, dort zu kommen, auf dieses Zentrum. Und so haben wir hier im hinteren Bereich ein Gemeindehaus jetzt aufgebaut. Und das Haus, was vorne dran ist, das ist das Hoffnungszentrum. Kannst du nächste klicken? Das ist jetzt, dieses Jahr wurde es erbaut. Eine Gruppe aus Deutschland, hier aus eurer Gegend, aus Detmold, aus Augustdorf, ich weiß gar nicht, aus welchen allen Gemeinden die kamen, waren dann dort vor Ort und haben mitgeholfen, im Praktischen dieses Gemeindehaus aufzubauen. Und das Ziel ist jetzt, das Gebäude, das davor steht, umzubauen für ein Hoffnungszentrum, wo dann Kinder sich treffen können. Und das ist oft gemixt. Das heißt, auch die Kinder nutzen die Gemeinderäumlichkeiten. Dort können sie auch Veranstaltungen durchführen. Und somit ist das Ziel, die Gemeinde auszurüsten mit solchen Gebäuden, und damit sich die Kinder dort treffen können. Und wie unsere persönliche Erfahrung ist, wir kommen durch die Kinder in die Familien. Die Gemeinde vor Ort hat den Kontakt durch Kinder zu den Familien. Meine persönliche Erfahrung, ich durfte einige solche Sommerfreizeiten durchleiten, war selber dabei als Mitarbeiter. Und das ist die Möglichkeit. Das, was wir den Kindern sehen, das kommt bei den Eltern an. Und wisst ihr, dass unsere Erfahrung gerade in Usbekistan oder in diesen zentralasiatischen Ländern ist, dass die Kinder nehmen die Bibel mit. Sie nehmen die Bibel, das ist eine Kinderbibel. Und die Erwachsenen, was lesen sie? Die Kinderbibel. Ist ja auch oft einfach, es sind ein paar Bilderchen drin, ist auch interessanter. Und es ist eine gekürzte Version. Und so lesen die Erwachsenen die Bibel und kommen zum Glauben an Herrn Jesus Christus. Sie erkennen, dass Jesus die Rettung ist. Weil sie die Kinderbibel lesen. Oder die Kinder sagen, Papa, Mama, lies doch uns mal aus diesem Buch. Und die schätzen ja auch die Bibel, das ist ja auch für die ein wichtiges Buch. Und so lesen sie dann auch die Bibel. Und somit kommen wir durch die Kinder in Kontakt mit den Eltern. Okay, nächstes Bild. Ja, und da lebt ein Missionar, Aslan, mit seiner Frau, mit seiner Familie. Der ist ordiniert oder eingesegnet, auch als Diakon in der Gemeinde. Und sein seine Vergangenheit war so, dass sein Vater die Familie verlassen hat. Er war 11 Jahre alt. Sein Vater war verwickelt in Drogenhandeln und wurde ins Gefängnis gesetzt. Und so folgte viele Jahre Not in ihrer Familie. Umzug, Armut, und mit 16 Jahren reisten sie eben nach Kasachstan, um dort Geld zu verdienen. Als sie zurückkehrten, er und seine Mutter, und sie hat sich dann bekehrt und kam zum Glauben, hat Jesus Christus angenommen. Und so ging sie in den Gottesdienst, in die Gemeinde, und hat ihren Sohn, den Aslan, auch mitgenommen in den Gottesdienst, damit er auch von Jesus hört, von der Rettung durch ihn. Und er hat auch Christus angenommen, hat sein Leben ihm übergeben und ist ein aktiver Diener. Trotz seines Schicksals in seinem Leben, dass er keinen Vater hat, dass es bei ihm nur Gewalt und Kriminalität in seinem Leben geherrscht hat, aufgrund von seinem Vater und den ganzen Drogenhandel und das Ganze, hat er ein anderes Leben für sich, für ein anderes Leben entschieden, um diese Kinder, die auch in Not sind, zu erreichen, um diese Kinder aus ihrer Not rauszuholen, um diese Kinder in ihrer Not zu besuchen. Und so ist ein aktiver Diener mit seiner Gemeinde dort vor Ort in Taschkent, in der Jugendarbeit, in der Missionsarbeit, und auch darüber hinaus koordiniert er sehr stark dann auch die Missionsarbeit vor Ort. Und seine Vision oder sein Bitten und Gebet ist, dass der Dienst, den er tut, sich erweitert, vergrößert, dass die Jugendarbeit und die junge Menschen mit dem Evangelium in Usbekistan erreicht werden, dass er persönlich auch den Kontakt weiter pflegen kann und weiter ausarbeiten kann mit seinen Leuten, die dort vor Ort sind. Und vielleicht nächstes Bild. Das ist ein ganzes Team. Und das sind Usbeken. Und die sagen, wir wollen Usbeken mit dem Evangelium erreichen. Und heute dürfen wir, sind es Gemeinden, die sich als Ziel gesetzt haben. Und die haben schon mehrere Hauskreise gegründet. Die haben mehrere Missionsstationen oder Bereiche gegründet in anderen Städten, Regionen. Und dort sind Christen, dort sind Christen, dort sind Christen. Und die wollen die alle unterstützen, damit die an so einer Multiplikation passiert, dass dort vor Ort das Evangelium ausgebreitet wird, dort ausgebreitet wird und das Evangelium alle Menschen und alle Usbeken dann auch damit erreicht wird. Okay, nächstes Bild. Das ist ein Kinderheim, oder nee, nicht so rum, ein Freizeitheim. Sieht auch dementsprechend aus, aber es wird genutzt und wir haben die Möglichkeit, es zu nutzen. Und unser Ziel ist, dieses umzubauen und zu erweitern. Das ist das einzige Freizeitheim dort in Usbekistan. Und das ist die Möglichkeit. Und hier auch wiederum, wir nutzen es als Werkzeug. Wir durften in Moldawien so ein Freizeitheim noch aus der sowjetischen Zeit, aus Taschkent warst du, ne? Wie nennt man das in Russischen, diese Freizeitheime? Wo irgendwie so Pionierskaya Lager, irgendwie sowas, ne? Genau, ja, sowas. Haben meine Eltern auch erzählt. Genau, und das ist so in diesem Stil. Und das ist so genial. Also die Sowjets haben vieles hinterlassen und natürlich ist es viel Schrott und kaputt. Aber die Christen kaufen das jetzt auch für ein paar Groschen und wir haben das umgebaut. Und so durften wir in Moldawien ein Riesenlager aufkaufen oder ein Freizeitheim. Ich war selber dort, habe dort übernachtet. Und es wurde umgebaut. Es sieht super aus, also richtig klasse. Und das Ziel ist auch dort, Kinder zu versammeln. Und jetzt, aufgepasst, zum ersten Mal dieses Jahr haben wir die Möglichkeit, oder die Gemeinde vor Ort, öffentlich Kinderfreizeiten durchzuführen. Alle Jahre durften sie das nicht. Es war alles verboten, es war alles versteckt oder so im Hintergrund oder im Untergrund teilweise oder so Tagesstätte, aber nicht so aktiv, offen, einfach eine ganze Woche lang die Kinder versammeln. Das war nicht möglich, das durfte man nicht. Und jetzt öffnet sich das Land und jetzt haben wir die Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, diese Lücke, die entstanden ist, die wollen wir nutzen. Da wollen wir die Gemeinde unterstützen. Deswegen laden wir auch ein, auch hier dabei zu sein, um diesen Dienst zu unterstützen, damit das möglich ist. Deswegen lade ich auch ein, aufs Missionsfeld zu gehen und es einfach mal kennenzulernen, es gesehen zu haben, was gerade dort passiert. Okay, nächstes Bild. So wird das dann durchgeführt mit sehr vielen Kindern. Weiter. Es ist schon schwierig, wenn man nicht diese Macht hat hier. Du hast die Macht gerade, ja. Okay, nächstes Bild. Ja, vielleicht hier ein paar Worte zu diesen. Das fand ich total auch spannend, was Gott auch außerhalb der Usbeken tut. Aufgepasst. Vor einigen Jahren kommt ein koreanischer Missionar nach Usbekistan. Und es war ein Ehepaar und sie kommen dorthin und sind Christen und leben auch dort und fangen an, mit den Usbeken zu arbeiten. Wollen sie mit dem Evangelium erreichen und kamen so mit in Kontakt und teilweise leben die auch auf den Müllhalden und arbeiten dort. Und so haben sie mit denen gearbeitet und haben sie zu Jesus geführt und dann kamen sie zum Glauben und dann haben sie festgestellt, das sind gar keine Usbeken, das waren Zigeuner. Die wussten das aber nicht, die Koreaner. Und die waren damit überfordert. So, was machen wir mit denen? Wie können wir das machen? Und dann haben sie einen Anschluss zu der Gemeinde gesucht und da sind Christen da und die haben gesagt, hey, wir waren bei euch in Usbekistan oder wir sind bei euch in Usbekistan. Wir haben die mit dem Evangelium erreicht. Die Zigeuner haben sich bekehrt, aber wir sind überfordert mit denen. Wir können die Arbeit nicht machen. Wollt ihr nicht vielleicht diesen Dienst komplett übernehmen? Und so hat sich die Gemeinde entschieden, den Dienst unter den Zigeunern, die auch dort leben in Usbekistan, auch zu tun und auch diese Usbeken oder die Zigeuner mit dem Evangelium zu erreichen. Und die leben auf dem Müllhalden. Und wisst ihr, ich persönlich habe sehr viel Erfahrung mit Zigeunern. In Indien war ich in sehr vielen Kolonien gewesen, in Zigeunerkolonien. Und die Zigeuner, die heute hier leben, ihr Ursprung ist aus Indien. Die kommen ursprünglich 600 Jahre her, sind die aus Indien mal ausgewandert nach Rumänien. Und deswegen die Romas, die kommen eigentlich aus Rumänien, aber sind ursprünglich aus Indien. Und als ich bei den Zigeunern in Rumänien war und ihre Mentalität, aber auch das, wie sie sich anziehen, das ist ganz typisch für Indien. Einen Monat lang war ich in Indien und das ist kein Unterschied, das ist genau das Gleiche. Und die haben sich natürlich hier sehr westlich orientiert und sie haben sich auch verändert. Keine Frage, aber ihr Ursprung ist aus Indien. Die sind irgendwann aus dieser Region gekommen und Usbekistan ist ja ziemlich nah an Indien. Und es war ja auch ein sehr großes Reich gewesen und sie waren ausgestoßen. Sie waren ausgestoßen von dem König damals und irgendwie dieser Fluch, kann man sagen, ist immer noch da. Schon hunderte von Jahren und die haben genau das Gleiche. Die haben oft keine Papiere, kein Recht auf Leben. Das ist so, dass die Frauen dort, die müssen bei der Ehe, die Frau muss bei der Ehe sich verpflichten, die Familie zu versorgen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht der Mann? Der sitzt auf der Couch. Wem ist alles egal? Die Frau muss sich darum kümmern. So funktioniert das. Die Frau ist verpflichtet, bei dem Ehebund sagt sie, ja, ich verpflichte mich, die Familie zu versorgen. Also ein komplett falsches Denken aus unserer Sicht. Und die Frauen sind dort, natürlich haben sie keine Rechte zu arbeiten, weil sie keine Papiere haben. Was macht man dann? Dann arbeitet man schwarz oder man tut sich da was beweglich machen, ne? Einfach mitnehmen. Und sie arbeiten zum Beispiel hier auf der Müllhalde und sie leben auch auf dieser Müllhalde. Vielleicht nächstes Bild. Jawohl. Oh, danke dir. Jetzt ist es viel besser. Genau, und diese Frau, die hier auf dem Bild links, Dilfusa, sie hat Jesus kennengelernt. Sie kam zum Glauben, hat sich für Jesus entschieden. Und die Missionare auch, die dort, die Zigeuner, die mittlerweile Pastoren sind in diesen ganzen Kolonien, das sind Zigeuner, die selbst Pastoren sind, die wurden eingesetzt. Und das ist so interessant. Ich habe sehr viele Zigeuner erlebt, die zu Christus kommen. Das ist Tag und Nacht. Ich war in einer Kolonie gewesen, die komplett, kann man sagen, christlich geworden ist. Die haben eine Gemeinde und du merkst regelrecht, das ist komplett anders. Die sind keine Armut, kein Drogen, kein Unmoral, kein Alkohol. Allein wenn sie dich anschauen, du merkst, dass da etwas anders ist. Und dann war ich genau zu derselben Zeit in einer anderen Kolonie. Tag und Nacht, das ist wie Himmel und Hölle. Und das erlebt man sehr stark, gerade bei denen eben diese starke Armut. Und hier auch, und die leben dort. Und die haben Jesus kennengelernt. Und die Gemeinde versucht, diese Zigeuner mit dem Evangelium zu erreichen. Und so hat die Dulfisa ihre Schwägerin eingeladen. Sie ist dann zu ihr zu Besuch gekommen. Sie lebt hier auf die paar Quadratmeter. Das ist der Eingang. Und hier schläft die. Das ist direkt bei der Müllhalde dort so ein kleines Häuschen, wo sie dann auch leben kann. Und unsere Mitarbeiterin dieses Jahr, die war dort aus Deutschland und hat Usbekistan besichtigt, hat Kontakt aufgenommen, um auch diese Arbeit auch, die hat auch diese Fotos gemacht. Und sie erzählte mir, ich war dort und wir haben diese Dulfisa besucht und der Pastor war dort vor Ort und die Schwägerin. Und die Schwägerin kommt zum Pastor und irgendwas sagt sie ihm und sagt, ich verstehe nicht. Und die sagt, was redet er? Was redet sie denn? Sie sagt, sie möchte Jesus annehmen. Sagt er, wie, jetzt hier vor Ort? Sagt er, ja. Ich möchte mich jetzt bekehren. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Sie hat Jesus, so, sie stand im Kreis und sie hat ihr Leben Jesus übergeben und hat ein Leben mit ihm begonnen. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das auch erlebt, wenn Menschen einfach zum Glauben kommen und auch Zigeuner, nicht nur Usbeken. Ich möchte so langsam jetzt abrunden. Ich möchte euch aufrufen. Und das ist der Bereich, den wir, und wie ich gesagt habe, es ist alles miteinander verkoppelt. Unser Ziel ist es, die Gemeinden mit einem Hoffnungszentrum auszurüsten, die Gemeinden zu helfen, Gemeinden aufzubauen, Kinderarbeit zu machen, Freizeiten zu machen. Aber was nützt all die diakonische soziale Projekte, wenn sie nicht die Bibel haben? Und unser Ziel ist es, die Bibel in die Familien hineinzubringen. Unser Ziel ist es, in die Sippschaften die Bibel hineinzubringen. In Usbekistan ist eine große Not an Bibeln. Und als sich die Grenzen geöffnet hat und so alles lockerer wurde, und unser Leiter war dort, der Albert Fröse, war dort vor Ort, und sie haben Kontakt mit den Pastoren aufgenommen und haben mit ihnen gesprochen und haben gesagt, was habt ihr denn für Not? Wie können wir euch helfen? Und ihre Bitte war, bitte betet für uns und macht es möglich, dass wir irgendwie eine Bibel bekommen. Sie haben keine Bibel. Sie haben eine Bibel auf 30 Personen. Und das war unsere Feststellung, dass sie kein Wort Gottes haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas tun. Wir müssen ein Projekt starten, dass wir die Bibel in diese Länder bringen. Und so war es 2018, ich habe mich versprochen, nicht 19, 2018 hatten wir einen kleinen Bruchteil an Bibel in Usbekistan drucken können und auch an die Gemeinden zu verteilen. Es war ein langer Weg, bis es letztendlich an den Gemeinden gekommen ist, mit Umwege. Und so nebenbei, Missionare sind sehr kreativ, warum wir Umwege nehmen müssen, weil manchmal halt eben die gesetzliche Lage so ist. Auf jeden Fall, die Bibel sind irgendwann nach Usbekistan gekommen. Und das Interessante ist, dass diese Frau hier rechts ist eine Usbekin, und das ist unsere Mitarbeiterin aus Almaty, aus Kasachstan. Sie ist Teil Usbekin und ihre Tante wohnt in Usbekistan. Und sie hat viele Jahre gesagt, Luba, bring mir bitte eine Bibel. Sie ist eine Muslimin, sie liest den Koran, sagt, aber ich möchte eine Bibel. Und die sagt zu ihr, ich kann dir keine Bibel geben. Wir haben die gar nicht. In der Sprache, in Farsi. Und wir haben sie aber nicht. Wir haben keine Bibel. Und sie hat jahrelang sie gebeten, Luba, du musst mir eine Bibel bringen. Ich möchte die Bibel haben. Und jetzt haben wir 2018 diese ein paar Bibel drucken dürfen. Vielleicht sieht man, ja genau, so waren die dann auf Paletten gestapelt. Und natürlich, Luba hat sofort sich eine Bibel geschnappt, hat sich, ich glaube, in Zug oder Flugzeug, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aus Kasachstan auf jeden Fall, sofort zu ihrer Tante, zu ihr nach Hause gekommen und hat ihr diese Bibel gebracht. Was meint ihr, wie die Tante reagiert hat? Weiß ich, wenn wir Muslime kennen, den Koran, der darf nicht tiefer wie die Gürtellinie sein. Ne? Also das Koran muss immer oben gehalten werden, immer irgendwo auf dem Regal oder oben. Und so hat sie die Bibel genommen, sagt, danke dir für dieses heilige Buch. Hat es geküsst, auf die Stirn gedrückt, so machten die Muslime, und fing an, die Bibel zu lesen. Hat die Bibel gelesen, die hat innerhalb einer ganz kurzen Zeit das Neue Testament gelesen, und dann schreibt die zu ihr, ich habe erkannt, ich habe Jesus erkannt, ich habe endlich das erkannt, wonach ich gesucht habe. Ich habe endlich erkannt, dass ich Jesus brauche, dass es die Lösung ist, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Lösung, ich habe keine Heilsgewissheit, ich weiß gar nicht, wohin gehe, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber die Rettung ist durch Christus und ich habe es endlich verstanden. Vielen Dank für dieses Buch. Endlich mal habe ich Jesus kennengelernt, weil ich ihn gesucht habe. Jetzt stellt euch vor, wie Gott reagiert, wie Gott hier handelt. Unabhängig von uns Menschen gibt es Gott auf irgendeiner Form und manchmal sogar durch Träume, dass er denen irgendwie offenbart, dass sie auf der Suche sind nach Jesus. Und so erkannte sie Jesus Christus und circa einen Monat später ist sie verstorben. Das ist Gottes Timing. Er hat seine Zeit, seine Diener an seinem Platz. Und so hat sie Jesus kennengelernt. Und ich möchte euch hier mit diesem komischen Bild tatsächlich, vielleicht außergewöhnlich, wie kann ich jetzt von Usbekistan zu Defektionsmittel kommen? Wie kann man hier eine Brücke schlagen? Aber Missionare haben immer im Kopf eine Brücke. Genau, ich möchte euch mit diesem Bild aufrufen, den Dienst in Usbekistan zu unterstützen. Wie funktioniert das? Wir haben von einer Firma, alles ist geprüft, wir haben auch die ganzen Datenblätter, das ist alles geprüft. Wir haben Desinfektionsmittel geschenkt bekommen, tausende von Litern. Wir können das nicht trinken, wir können das nicht verkaufen, wir können damit nichts anfangen, unterm Strich. Wir haben es einfach geschenkt bekommen, wir haben es angenommen und haben gesagt, okay, wir machen daraus eine Aktion. Und zwar, wir wollen dieses Jahr, und wie ihr gesehen habt vorher, wir haben jedes Jahr, seht ihr, 2017 war der Bibeldruck in Russland, russische Bibel, hier in Usbekistan. 2019 durften wir 100.000 Bibeln nach Kasachstan bringen. Dann letztes Jahr Kinderbibel in Tadschikistan. Dieses Jahr wollen wir Kinderbibel drucken in Usbekistan. Und durch diese Aktion möchten wir euch aufrufen, wenn jemand Freudigkeit hat, nehmt so ein Geschenk mit, ich habe genug dabei. Jeder kann mindestens einen mitnehmen oder zwei weiter verschenken. Da ist ein QR-Code. Und wenn du ein Herz dafür hast, kannst du den QR-Code mit iPhone, funktioniert das einwandfrei, einfach einscannen mit der Kamera oder man hat so ein eine App für QR-Code einscannen und dann kannst du gerne diesen Dienst unterstützen, damit wir Bibel drucken können, weil wir daran glauben, dass das Wort Gottes Menschen verändert, weil sie Jesus Christus kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich möchte jetzt mit diesem Bild auch abschließen, und zwar das Bild verändert sich und genau das ist der Punkt, dass Jesus hat die Jünger berufen in den Dienst des Evangeliums und er hat mit diesen Jüngern die Welt bewegt. Aber die waren Zweifler. Sie haben nicht geglaubt. Es steht geschrieben, und Jesus begegnete ihnen und offenbarte sich ihnen, und es steht geschrieben, und sie zweifelten. Wisst ihr, ich liebe die Jünger total, weil ich genau so einer bin. Wisst ihr, wie oft ich gezweifelt habe an Gott? Wisst ihr, wie oft ich gepredigt habe und nicht die volle Überzeugung hatte? Und bis ich verstanden habe, dass das Evangelium unabhängig ist von meinen Zweifeln. Wenn ich einen Kampf habe mit Gott und ich Gott nicht verstehe, wenn Gott sich mir im Leben nicht offenbart, spielt es keine Rolle. Er ist trotzdem da. Es spielt keine Rolle, ob ich zweifle. Und einer sagte mal, nicht dein Zweifel beeinflusst den Menschen, sondern das Evangelium. Deswegen, wenn du zweifelst, geh hin auf die Straße und verkündige das Evangelium. Denn das Evangelium wird den Menschen freimachen. Und das habe ich verstanden. Und wie oft habe ich mich genauso wie ein Jünger gesehen. Und wie oft habe ich gemerkt, wie Gott mich einfach annimmt, wie Jesus mir seine Hand ausstreckt und sagt, genau dich möchte ich haben. Und das ist so ein Wunder zu erleben. Für mich ist es ein Geschenk Gottes, wenn ich Menschen begleiten kann, wenn ich Menschen zu Jesus führen kann, die zu Glauben kommen. Und wo ich heute zurückschaue, die Menschen, die zu Glauben ich führen durfte, das ist so ein Geschenk, das ist so eine Bereicherung. Und wenn ich dann mich anschaue und denke, okay, also Gott, also gibt ein bisschen bessere Begabte wie ich und ein bisschen geistlichere wie ich. Also, aber du suchst mich aus, okay, ich nehme das an, ich muss es einfach tun. Aber ich staune darüber und ich sehe mich so oft wie dieser Jünger. Ich zweifle dran, ich kämpfe mit meinen Zweifeln, ich habe das. Und als wir uns kennengelernt haben und er hat gesagt, hey, sag mal jetzt, spinnst du? Ich hätte nie gedacht, dass ihr Prediger solche Kämpfe habt. Und sie hat gebetet, wo sie für einen Mann gebetet hat, sie hat gesagt, Gott, ich möchte einen Mann, einen Diener. Ich bete dich um einen Diener und um einen Prediger. Sie betete um einen Prediger. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihr erzählt, wie viel ein Prediger an Kämpfe hat. Und ihr sitzt und hört uns zu als Prediger, aber ihr wisst gar nicht, wie oft man Kämpfe hat, manchmal tagelang und Versuchungen und alles Mögliche. Und dann steht man auf einer Kanzel und predigt das Wort Gottes in Vollmacht. Aber innerlich ist man manchmal so kaputt und zerstört, innerlich. Aber das sind wir Menschen, wir sind schwach. Und Gott rüstet uns aus, weil er der Herr ist. Und wir dürfen seine Diener sein. Und das ist das Wunderbare. Und ich staune darüber, über diesen Jünger. Er beruft nicht Superlativen, er beruft nicht Begabte, er beruft nicht irgendwelche Theologen, sondern die haben Jesus abgeneigt, sondern er beruft arme und Fischer und unfähige Menschen. Ein paar Intelligente waren dabei, aber die beruft er. Und rüstet sie aus und bewegt die Welt, dass 3000 Leute von einer Predigt zum Glauben gekommen sind. Und das ist Gott. Wir brauchen uns schwache Menschen. Gott hat eine Vision und das ist unsere Mission. Mit einem Bibelvers möchte ich dann auch diese Präsentation abschließen. Ich habe keine Zeitgefühl, ich weiß nicht, wie spät wir haben. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Wir haben 8 Uhr, ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe. Ich würde jetzt mit einem Wort abschließen, gerne ein Lied singen und dann einen Text möchte ich euch gerne mitgeben als Ermutigung, was mich diese Woche sehr ermutigt hat. Und dann würde ich auch gerne den Abend abschließen. Aber mit diesem einen Vers, der sehr bewegend ist, aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 7. Ohne jetzt den theologischen Hintergrund zu beleuchten und auch festzulegen, in welcher Zeit und in welcher Form, einfach so jetzt mal so stehen lassen, auch aus meiner Sicht. Aber lies mal diesen Vers, was hier geschrieben steht. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, abwärts. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völker, Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie rief mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die 4 Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sagten Amen, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen sind Menschen versammelt vor diesem Thron. Und das ist genau Gottes Vision. Gott hat diese Vision. Gott hat das Heil nicht nur für die Juden bestimmt. Das Heil kommt von den Juden, wie es in Johannes-Evangelium beschrieben wird. Das Heil wurde denen verheißen. Abraham hat diese Verheißung bekommen und hat gesagt, durch dich werden alle Nationen gesegnet. Das bedeutet, durch Jesus Christus, durch diese Abstammung von Abraham kommt Jesus Christus und alle Nationen werden gerettet werden oder haben die Möglichkeit, das Evangelium zu schmecken, haben die Möglichkeit, Gott Israels kennenzulernen. Und genau das ist das Ziel gewesen von Gott. Und wenn wir in den Propheten lesen, wir denken oft so Propheten, Alte Testament, Israel. Nein, wenn wir in den Propheten lesen, dann wird es immer wieder verheißen, dass die Nationen auch daran glauben werden, dass die Nation auch das Heil zuteil wird. Und wenn wir dann das Neue Testament lesen, das war ein Geheimnis, das war verhüllt und das wurde offenbart. Und dann sehen wir, dass im Prinzip die Heiden und die Nationen zum Glauben gekommen sind. Dass Gott das so geführt hat, Römer Kapitel 11, dass das Volk Israel als Nation, damals auch die Generation hat Christus abgelehnt. Die sind sogar so weit hingegangen, haben gesagt, dass er den Teufel hat. Sie haben den Geist Gottes gelästert damit. Und für die gab es keine Vergebung. Sie haben ihn abgelehnt als Messias. Aber ich glaube, dass es die Zeit kommen wird, dass das Volk sich bekehren wird. So lesen wir es aus der Bibel. Aber wir durften hineingepflanzt werden zu diesem Heil und wir alle Nationen und das erleben wir. Und wir dürfen einfach sehen, die Handschrift Gottes in allen Völkern und auch unter Usbeken, auch unter Zigeunern, auch in den anderen Ländern. Und Gott hat uns einen beschränkten Rahmen gegeben, wo wir wirken dürfen. Und es gibt andere Missionswerke, die haben anderen Rahmen, wo sie wirken dürfen. Das ist wunderbar, dass Gott jedem seinen Platz gezeigt hat, wo wir wirken dürfen. Wir dürfen erleben, dass Gott am Wirken ist und wir dürfen uns daran beteiligen. Das ist seine Vision und wir sind seine Diener, die sich daran beteiligen. Amen. Hier würde ich gerne einen Punkt setzen. Ich würde mich freuen, wenn wir ein Lied singen, damit ich eine Verschnaufpause habe. Dann würde ich gerne einen Text lesen und mit diesem Text ins Gebet dann gehen. Ich bin froh, wenn ich viel hier lassen kann. Verteilt es, gibt es weiter. Ihr als Gemeinde könnt das haben, also zum Auffüllen, hier zu stellen, wie auch immer. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben hier einen QR-Code, könnt es auch so weitergeben. Wie gesagt, ist ein Geschenk für euch, könnt es gerne mitnehmen und es auch weiter verteilen. Und wir sind auch froh, dass es dann auch weitergegeben wird. Und dann braucht ihr auch nichts kaufen. Wer weiß, was auf uns zukommt? Wer weiß es von euch? Heute weiß keiner was. Echt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Jetzt ist eine alle Lockerung, vielleicht ist es eine Hoffnung. Keine Ahnung, wenn die Wahlen vorbei sind, vielleicht wird es anders nach 26. September. Ich habe keine Ahnung. Oder 24. ist die Wahl. Kanzlerwahl, keine Ahnung. Ich will kein Verschwörer sein. Ich will es nicht. Aber wir wissen nicht. Und vielleicht wird es wieder notwendig sein, viel mehr. Okay. Ich möchte mit einem Abschnitt von Paulus aus Epheserbrief lesen, als Ermutigung für uns, als die Gemeinde Jesu Christi, die Erlösten, die Kinder Gottes. Und das war für mich so sehr ermutigend. Ich werde es im Luthertext lesen. Wenn jemand eine neue Übersetzung hat, dann wird das in dieser Form so nicht lesen können, weil Luther sehr betont hat, und zwar eine bestimmte Aussage hier in diesem Text. Und das in neuen Übersetzungen wird das einfach anders betont und Luther hat so ein bisschen diesen poetischen, literarischen Stil und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen lese ich ganz bewusst in der Luther-Übersetzung, weil er sehr stark und sehr gut es auf den Punkt bringt. Epheser Kapitel 1, ab Vers 3 bis Vers 14 und ich werde jetzt den Abschnitt auch nicht groß auslegen, nur ein paar Gedanken und dann auch gerne für euch beten. Und das ist so ein ermutigender Gedanke, der hier sich durchzieht. Ich möchte es lesen und ich werde die Betonung darauf legen, worauf auch Luther versucht hat, die Betonung zu legen, in dem Text zu unterstreichen. Und du kannst es gerne mitverfolgen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat. Und hier wird es betont, in ihm, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in der Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinen geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reich erwiesen hat in aller Weisheit und Klugheit. Und er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht nach seinem Wohlgefallen. Ratschluss, den er sich vorgenommen hat, in ihm, damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeit ausgeführt wird, in Christus als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, damit wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind, die wir auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium von eurer Rettung, in ihm auch seid ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden, damit mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist für die Erlösung, zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also das ist einer der längsten Sätze, die Paulus geschrieben hat, mit ein paar Kommas und ohne Punkt. Das ist ein sehr langer Satz, den Paulus gebraucht hat, um dieses zusammenzufassen. Und ich finde es so, so stark, ohne jetzt, wie gesagt, in die Tiefe hineinzugehen von der Vorherbestimmung und Erwählung. Das ist ja auch eine sehr große Debatte bei den Theologen. Geht es mir hier darum, zu zeigen, und das war das Ziel von Paulus, die Gemeinde Jesu Christi auf den hinzuweisen, auf den zu lenken, der uns die Erlösung gibt. Und wisst ihr, das wird angefochten. Meine persönliche Erfahrung, das wird angefochten. Und wenn wir in die Welt hineinschauen und wenn wir in den islamischen Kontext schauen, wir arbeiten sehr viel im islamischen Kontext, dann haben die damit ein Problem. Die haben Schwierigkeiten damit. Und ich verstehe das ja auch. Und oft wird es auch nicht verstanden, auch aus ihrer Sicht, warum sie damit einen Konflikt haben. Sie nehmen Jesus Christus als Propheten an, aber als einen Erschaffenen von Gott. Für die ist es eine Gotteslästerung, wenn man sagt, er ist Sohn Gottes. Für die Jesus anbeten, beten oder irgendwie so, das ist für die, das ist nur das paulinische Theologie gewesen, obwohl das auch in den Jesaja-Rollen geschrieben steht. Aber das wird ausgeblendet. Aber versteht ihr, die haben damit eine Schwierigkeiten. So, aber wenn wir von zwei Religionen sprechen, die kontra sind, ist auch okay. Aber wisst ihr, was heute in der liberalen Christenheit passiert? Und mein Opa erzählt mir voller Entsetzen, kommt er zu mir und sagt, du wirst nicht vorstellen, zu uns zum Gottesdienst kommt ein Pfarrer und er erzählt uns von Jesus, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Ich sage, wo sind wir gelandet? Das kann doch nicht sein. Und das wird in den Kirchen erzählt. Ich möchte jetzt keine Dimension, niemanden irgendwie verurteilen, niemanden zu nahe treten, keine Religion, sonst dergleichen. Das ist nicht das Ziel. Aber wenn wir das Evangelium verschmälern, wenn wir das Evangelium verändern, wenn wir Christus als die Erlösung, wenn wir das anfangen, davon wegzugehen, dann werden wir merken, wie wir religiös werden. Dann werden wir merken, wie wir pharisäerisch werden, weil wir brauchen irgendwelche Orientierungen und dann wird Gesetz eingeführt, damit man sich irgendwie am Ball bleibt, dass man irgendwie dann eine Gemeinde gründen kann, dass man irgendwie eine Ausrichtung hat und dann wird nicht Christus die Ausrichtung sein, sondern irgendwelche Formen oder sonst dergleichen. Und das stelle ich fest und das hat auch Paulus damals festgestellt. Und was hat Paulus gemacht? Er hat nichts anderes gemacht, wie auch Peter am Anfang gesagt hat. Er hat uns daran erinnert. Wenn wir lesen, Petrus sagt, Luther sagt das, mich verdrisst es nicht, das ist so ein altes Wort, aber mir gefällt es so. Mir macht es nichts aus, euch nochmal und nochmal und nochmal zu erinnern. Und Petrus war kurz vor seinem Sterben und erinnert wieder sie an Christus, an die Erlösung durch ihn. Und wisst ihr, Gott wollte es so. Es steht geschrieben, dass Gott sandte seinen Sohn und es steht geschrieben, es kam die Stimme von Himmel und er sagte, ihr Menschen, ich sage es mit meinen Worten, diesen hier, den Messias, auf den sollt ihr hören. Mit einfachen Worten erklärt, ich als Vater, ich als Gott im Himmel, ich gehe in den Hintergrund. Denn ihr würdet es gar nicht ertragen, in meiner Gegenwart zu sein, weil der Zorn über euch gehen würde. Deswegen stelle ich Jesus Christus in den Vordergrund, auf ihn sollt ihr hören. Und die Rettung zu mir oder die Rettung, die Erlösung von eurer Schuld ist nur durch ihn. Denn er ist das wahre Opferlamm. Er ist derjenige, der gestorben ist. Ich habe alles getan, in den vielen Jahren alles vorbereitet, damit ihr ihn erkennt. Das Volk Israel hatte Opferlamm Jahr für Jahr geopfert und das war ein Sinnbild auf Christus hin. Und jetzt ist es vollbracht und ich möchte es so. So ungefähr können wir uns das vorstellen. Gott wollte es, es steht geschrieben, er hat ein Wohlgefallen an ihm, an seinem Sohn, dass er, und ich verstehe das, dass die sagen, okay, wie kann man sagen, er hat einen Sohn, das geht doch nicht. Viele Muslime sagen ja, ein Sohn muss doch eine Frau sein. Ist ja logisch, man denkt ja natürlich biologisch. Aber man bedenkt nie, dass Sohn nicht unbedingt bedeutet, dass das eine biologische Abstammung sein sollte. Dass da ein biologischer Vorgang sein sollte. Überhaupt nicht. Denn was bedeutet eigentlich Sohn? Mit anderen Worten bedeutet Sohn von etwas gekommen oder von irgendwo gekommen. Wenn wir Hebräer lesen, dann werden wir ganz klar verstehen, was es bedeutet, der Sohn Gottes. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Man könnte mit unseren menschlichen Worten so erklären, Gott hat eine Herrlichkeit und die hat sich offenbart bei dem Volk Israel. Die Schechina offenbarte sich immer wieder Und er offenbarte sich in der Wolkensäule, die wusste, er ist da, bei dem Thron, bei dem Sühnedeckel war die Herrlichkeit Gottes da. Und so, und jetzt kommt Jesus Christus, man könnte, also ich erkläre das für mich so, Gottes Herrlichkeit ist da und jetzt ein Teil dieser Herrlichkeit geht auf diese Erde und das ist Jesus Christus. Und die Menschen sehen und sagen, das ist die Herrlichkeit Gottes, hier ist Gott unter uns und wir müssen an ihn glauben, damit wir zu dieser Herrlichkeit kommen. Und genau das beschreibt hier Paulus und sagt, durch ihn haben wir die Erwählung. Durch ihn sind wir bestimmt und wir sind bestimmt für den Himmel. Wir sind nicht für die Hölle bestimmt. Und die Menschen, denen wir begegnen, sind nicht für die Hölle bestimmt. Das ist das Evangelium. Und das sollte verkündigt werden. Und wir sind Erlöste. Wir dürfen erlöst sein. Wir dürfen eine Gewissheit haben. Leute, wie viele haben heute keine Gewissheit? So viele Menschen sind voller Ungewissheit, Angst auf die Zukunft gesehen. Wirtschaftskrise, man befürchtet, dass eine Wirtschaftskrise kommt. Man weiß nicht, was mit Corona passiert. So viel, ich höre immer wieder Radio auf, besonders wenn ich dann fahre, dann schalte ich gerne mal Radio ein und höre so ein paar Gespräche, die dann geführt werden. Und so viele Leute, auch Politiker, auch Menschen, die etwas in die Welt hineingebracht haben, die sagen, wir wissen nicht, wo wir dran sind. Wir wissen es nicht. Und Johannes hat gesagt, wir wissen. Johannesbrief sagt immer wieder, wir wissen es. Wir wissen, dass Jesus Christus der Retter ist. Wir wissen es, wir haben eine Gewissheit. Und liebe Gemeinde, ihr habt eine Gewissheit. Wir haben einen Segen von Gott bekommen, dass wir Himmelsbürger sind. Philipper Kapitel 2, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir dürfen Erlöste sein, haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir haben ein Erbteil, Vers 11 heißt es, wir haben ein Erbteil bekommen. Es wurde uns einfach gegeben durch den Glauben an ihn. Und dann das Wunderbare ist, wir sind versiegelt. Wir sind mit dem Geist Gottes versiegelt worden. Der Geist Gottes ist wie eine Versiegelung, dass uns als bei der Bekehrung, wo wir Christus angenommen haben, wo er in unser Leben hineingekommen ist, dann ist der Geist Gottes in unser Leben hineingekommen. Und das ist die Versiegelung für den Himmel. Und das ist ein Vorrecht, das ist ein Geschenk Gottes, was uns gegeben wurde. Und wir dürften Erlöste sein, sein Eigentum. Und das finde ich so toll, wir sind sein Eigentum. Wisst ihr, wie oft wir alles als unser Eigentum nennen? Das heißt ja auch, wenn man Haus kommt, Eigentümer, ne? Das heißt, ich habe es erworben, ich stehe meistens auf dem dritten Platz im Grundbuch, weil erst kommt ja die Bank, dann die zweite Bank, dann erst ich. Erst wenn ich schuldenfrei bin, dann bin ich Eigentümer. Aber eigentlich bin ich ein Eigentümer. Mir gehört was, ich besitze was. Und wisst ihr, dass wir gar nichts besitzen? Dass alles, was wir meinen, dass uns gehört, das gehört uns gar nicht. Wisst ihr, dass wir auf Reichtum und Geld nicht bauen können? Das ist so. Egal wie reich wir sind. Einer hat uns gefragt, ja, ihr seid als Mission und ihr seid in vielen russlanddeutschen Gemeinden. Ich sage, ja, ich muss sagen, russlanddeutsche Gemeinden sind eine der reichsten Gemeinden. Und das ist meine Erfahrung. Russlanddeutsche sind sehr reiche Gemeinden. Aber wir dürfen nicht darauf bauen. So schnell wie es gekommen ist, so schnell kann es auch gehen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir haben den Halt. Wir haben die Zuversicht, das Beste, was uns niemand nehmen kann. Wir sind versiegelt, wir dürfen Erlöste sein und darauf dürfen wir bauen. Und wenn du im Luxus lebst, dann sag Gott Danke. Genieß es. Das ist ein Geschenk von Gott. Und wenn Gott dir das Herz öffnet, es zu erweitern und es zu vergrößern, und ich kenne Geschäftsführer, die sind super Millionäre. Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber ich habe Kontakt mit diesen Menschen und ich staune darüber. Sie sagen, es ist alles von Gott gegeben, ich will einfach abgeben. Und es gibt einen Millionär, also ich weiß nicht, Milliardär schon mittlerweile, er ist ein überzeugter Christ, der hat am Anfang gesagt, ich gebe meinen Zehnten Gott ab. Heute gibt er 90% ab und behält 10. Das ist gewaltig. Er sagt, ich bin so gesegnet, ich kann 90% in das Reich Gottes geben. So ist Gott. Danke fürs Zuhören. Ich möchte für euch gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen.